Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Der Regiealtmeister Jürgen Flimm hat am Schauspielhaus Köln Schillers Don Carlos inszeniert. Die Aufführung wurde live gestreamt. Wir werden gleich darüber sprechen. Dann blicken wir nach Istanbul und hören, wie der erste Prozesstag im zweiten Prozess gegen den Kunstmäzen Osman Kavala verlaufen ist. Er sitzt seit mehr als 3 Jahren in Untersuchungshaft. Das ist wahrlich ein Skandal. Und wir begeben uns zumindest gedanklich an diesem kalten Dezemberabend in eine heiße finnische Sauna. Die UNESCO hat sie jetzt zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit ernannt. Premiere am Abend im Schauspielhaus Köln, im Internet live gestreamt. Don Carlos von Friedrich Schiller. Regie führte der Altmeister Jürgen Flimm, der sich in den vergangenen Jahren nahezu ausschließlich auf Opernproduktionen konzentriert hat. André Mumot hat für Fazit die Aufführung am Bildschirm verfolgt. Herr Mumot, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Don Carlos, das ist zum einen ein Familien- und Ehedrama und zum anderen ein politisches Ideendrama. Das Private ist mit dem Politischen eng verwoben. Zunächst vielleicht ein paar Stichworte zu dem Schillerschen Don Carlos. Die Handlung dieses dramatischen Gedichts ist ja einigermaßen verzwickt.
Es ist eine komplizierte Intrigengeschichte. Es geht eben um eine Eifersucht zwischen Vater und Sohn, also dem König Philipp und seinem Sohn Don Carlos, die beide dieselbe Frau lieben. Dann gibt es eine intrigante Prinzessin Eboli, die da noch zusätzlich für Probleme sorgt. Und es gibt natürlich den sehr engagierten Marquis Posa, der die Gedankenfreiheit propagiert. Es gibt diesen besonderen, berühmten Satz, geben Sie Gedankenfreiheit. Das ist im Zentrum des Dramas. Es ist also, wie Sie schon gesagt haben, auch ein Drama, das neue freiheitliche politische Ideen eigentlich propagiert.
Und dazu noch die katholische Kirche in Gestalt eines Großinquisitors. Also eine ziemlich zerstörerische Mischung eigentlich.
Ja, dieser Großinquisitor wird heute Abend oder wurde heute Abend übrigens von dem Komiker Ralf Morgenstern gespielt. Sehr ernsthaft, in einer sehr beeindruckenden Kostümierung. Aber ansonsten gab es hier heute nicht viel zu lachen. Da gab es auch nichts zu lachen, muss man sagen.
Hat denn Jürgen Flimm, der ja schon mal Intendant auch am Schauspielhaus in Köln war, hat er denn Interesse gehabt, das Politische an diesem Stoff auch politisch auf die Bühne zu bringen?
Es ist für mich sehr schwer zu sagen. Es ist natürlich so, dass der Text für sich auch ein Stück weit wirkt. Dafür muss es aber auch so sein, dass man den Text gut verstehen, dass man ihm gut folgen kann. Was Jürgen Flimm hier inszeniert hat, ist ein großes, atemloses, hechelndes Geschrei die meiste Zeit über. Das ist etwas, was mich doch sehr irritiert hat, und zwar von Anfang an. Es gibt tatsächlich in der großen Auseinandersetzungsszene zwischen Philipp und dem Marquis Posa etwas ruhigere Momente, aber insgesamt hört sich das Ganze meistens so an.
Mir graut bei dem Gedanken, einsam und allein auf einem Thron zu sein.
Ich bin allein!
Sie sind's gewesen! Hassen Sie mich nicht mehr! Wie schön ist es und herrlich, Hand in Hand mit einem teuren, vielgeliebten Sohn der Jugendbahn, Rosenbahn zurückzueilen. Das Lebenstraum noch einmal durchzuträumen. Wie schön zu pflanzen, was ein lieber Sohn einst erntet. Zu sammeln, was ihm wuchern wird. Und zu ahnen, wo hoch sein Dank einst flammen wird.
Ja, also da hören wir Marek Harloff als Don Carlos und den großen Bruno Katomas als Philipp, die aber eben wirklich sehr intensiv in so eine verkrampfte Überspannung hineingehen.
Beschreiben Sie doch, Herr Mumot, wie das Ganze auch ausgesehen hat. Also welche Kostüme haben die getragen? In welchem Setting sind die da aufeinander losgegangen?
Das ist eine schlichte Bühne, die ganz offensichtlich nicht für einen Stream konzipiert wurde. Das merkt man also sofort. Es ist eine Bühne, die einen Erdboden zeigt. Also Erde liegt auf dem Bühnenboden. Die wird so ein bisschen bepflanzt und geharkt vom Marquis de Posa zwischendurch. Ansonsten ist es ein dunkler Raum mit einigen Lichtsäulen und Projektionen im Hintergrund, die eben auch im Stream eigentlich völlig verpuffen. Man merkt also, das ist eine Bühneninszenierung, die mit der Kamera aufgenommen wurde. Auch das deutet darauf hin, dass es jetzt nicht wirklich die gelungene Umsetzung ist. Also sowohl die Inszenierung funktioniert für mich eigentlich fast gar nicht aufgrund dieser Schauspielerführung und auch die Videoumsetzung, der Livestream, die ganze Präsentation dieses Abends war für mich ziemlich belanglos.
Also es liegt nicht an der Umsetzung auch, sondern an der grundsätzlichen Konzeption.
Ich glaube schon. Also ich habe den Eindruck, dass das auf einem sehr alten Missverständnis beruht, das wir eigentlich so ein Stück weit tatsächlich überwunden haben. Nämlich, dass man Theatertexte, gerade auch klassische Theatertexte, damit intensiver macht, dass man jeden einzelnen Satz in einer völligen, extremen Erregung ausbricht, auf die Bühne wirft, ins Publikum wirft. Auch das ist ein Problem. Das ist eine Inszenierung, die bis in die letzte Reihe hinein brüllt. Es sitzt aber niemand in diesen Reihen. Wir sitzen nun mal leider im Augenblick vor dem Bildschirm. Auch darauf ist keinerlei Rücksicht genommen worden. Man merkt also, das ist völlig aus der Zeit gefallen und es ist in dem Fall auch leider Gottes, ist ja was Gutes, dass wir wenigstens Streams haben im Moment, aber in diesem Fall ist auch dieses Medium nicht wirklich gut genutzt worden.
Die Premiere von Schillers Don Carlos am Schauspielhaus Köln, inszeniert von Jürgen Flimm, im Internet gestreamt und dort beobachtet und beurteilt, klar nachvollziehbar beurteilt von André Mumot. Dankeschön. Heute hätte eine ganz besondere Tanzproduktion im belgischen Löwen ihre Premiere gehabt, Works in Silence, eine Zusammenstellung von 6 frühen Meisterwerken der amerikanischen Choreografin Lucinda Childs. Die meisten wurden seit ihrer Uraufführung in den 70er Jahren nie wieder gezeigt, diese Arbeiten. Jetzt wurden sie einstudiert von den Tänzerinnen und Tänzern des Dance On Ensembles. Alle Mitglieder der Truppe, die sich vor 5 Jahren in Berlin gegründet hat, sind über 40 Jahre alt. Live aufgeführt wird diese Premiere nun erst im kommenden Jahr. Immerhin konnten die Proben beendet werden. Bis Sonntagabend kann man sich online eine Videodokumentation der 6 Works in Silence anschauen und dazu ein Gespräch über die Entstehung der Stücke zwischen der Choreografin Lucinda Childs und dem künstlerischen Leiter des Dance-On-Ensembles, Ty Boomershein. In diesem Gespräch beschreibt die New Yorker Choreografin das Ziel dieser kurzen Arbeiten, nämlich zurückkommen zu einer einfachen, puren Bewegungsaktivität.
And I wanted to get back to simple movement activity, just walking in a studio and change of direction and explore what was happening with the arms. I was just, you know, as a dancer, I just wanted to get back to something where I would depend on these kind of material to stimulate movement activity. I just wanted to do movement activity pure and simple.
Die Choreografin Lucinda Childs. Elisabeth Nehring hat sich für uns diese Produktion des Dance On Ensembles angeschaut, ist jetzt zugeschaltet. Frau Nehring, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ist es denn der Choreografin gelungen, zu diesen einfachen, puren Bewegungsabläufen zurückzufinden?
Auf jeden Fall. Das sind so ja eigentlich nur scheinbar einfache Bewegungsabfolgen aus Gehen, Laufen, Drehen, kleinen Sprüngen. Manchmal gehen die Tänzer und Tänzerinnen auch zu Boden, dann stehen sie wieder auf. Das ist alles sehr durchdekliniert. Es gibt einfache Richtungswechsel im Raum durch halbe oder dreiviertel Drehungen, immer deutlich verbunden mit der Aktivität der Arme. Das hat Lucinda Childs ja gerade auch schon im O-Ton gesagt. Also die Arme, die sehen wir hier ordentlich schlenkern, als ob die Tänzer ausprobieren wollen, welche Aktivität die Arme entfalten können, wenn sie mitgenommen werden von den Bewegungen des Körpers, ohne dass sie selbst gesteuert werden würden. Aber diese scheinbare Einfachheit wird, wie immer im Grunde bei Lucinda Childs, unterlegt mit sehr feinen Verschiebungen im Rhythmus, aber auch im Zusammenspiel der Bewegungssequenzen der verschiedenen Tänzer und Tänzerinnen. Das heißt, es sieht so aus, als ob sie lange Zeit dasselbe oder Ähnliches, Gleiches machen. Aber es gibt diese feinen Phasenverschiebungen, die ganz spannend zu beobachten sind und dem Ganzen eben eine richtige Komplexität geben. Und gleichzeitig entfalten diese 6 verschiedenen Stücke von ganz unterschiedlicher Länge auch an vielen Stellen eine regelrechte Leichtigkeit.
Eine durchdeklinierte Komplexität also. Lucinda Childs hat auf verschiedene Musiken auch choreografiert. Die Works in Silence zeigen Tanz ganz ohne Musik. Wie funktioniert denn diese Silence?
Ganz toll. Also in dem Interview, was Sie gerade schon erwähnt haben, da erzählt die Choreografin an einer Stelle, wie sie genau diese Arbeiten in den 70er Jahren das erste Mal in Europa gezeigt hat und die Leute überhaupt nicht erkannt haben, dass die Performance schon losgegangen ist und dass das, was Sie sehen, schon das Stück ist, weil eben offensichtlich beides ungewöhnlich. Einmal die Fokussierung auf die Alltagsbewegung und dann die Abwesenheit von Musik. Das ist eben das Element, was sie ganz stark benannt hat. Heute wirkt das natürlich ganz anders. Das ist nichts Außergewöhnliches mehr, dass ohne Musik getanzt wird. Aber was wirklich immer noch ganz toll ist an diesen Arbeiten, ist die Rhythmik dieser Stücke. Das sind ja Duette, Trios, Gruppensequenzen. Also man hat immer die Schritte mehrerer Menschen auf der Bühne. Und diese Schritte, die sequentieren diese Bewegungsabfolgen rhythmisch. Sie sind deutlich zu hören, akustisch, und wirken fast so ein bisschen wie so ein rhythmisches Händeklatschen. Und dadurch bekommen die Choreografien fast auch so ein bisschen was Suggestives. Und Lucinda Childs hat das selber A Cappella Dancing genannt. Und das finde ich ganz schön, weil das versteht man wirklich, wenn man das sieht.
Vermittelt sich denn auch irgendwas von dieser Suggestion, wenn man das Ganze, diese ganze Produktion auf dem Bildschirm anschaut?
Ja, erstaunlich gut. Das ist jetzt also keine spezielle Videokunst, sondern wirklich nur in Anführungsstrichen eine Dokumentation der Aufführung. Allerdings wirklich gut gefilmt aus verschiedenen Perspektiven, in der totalen auf Augenhöhe, aber auch aus erhöhten Positionen, wie vom Rang aus gefilmt, von der Seite. Die Kamera kommt auch näher. Das ist ja ohnehin der ganz große Vorteil von Tanz im Video, dass man den Tänzerinnen endlich auch mal nahe kommen kann. Aber im Grunde bleibt diese Aufnahme so pur wie die Stücke selbst. Und natürlich macht diese Aufnahme auch unglaublich neugierig, dass man diese Sachen jetzt auch mal irgendwann live sehen kann im nächsten Jahr.
Das Dance-On-Ensemble besteht ausschließlich aus Tänzerinnen und Tänzern, die älter als 40 Jahre alt sind. So etwas ist ja schon seit geraumer Zeit, wie soll ich sagen, das ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr.
Ja, das stimmt. Wir haben hier die ganz großen Pina Bausch, William Forsythe oder auch Lucinda Childs selbst sind ja Beispiele für Choreografinnen, die mit ihren Tänzerinnen und Tänzern lange gearbeitet haben, eben auch als sie älter geworden sind. Tai Boomerschein, der künstlerische Leiter von Dance On, ist eben das beste Beispiel dafür. Er hat ja ganz viele Jahre in der Company von Lucinda Childs gearbeitet, erst als Tänzer, dann als Assistent und später als Probendirektor, immer wieder aber auch auf der Bühne gestanden. Und er sagt, solange man das alles tanzen kann, interessiert sich Lucinda Childs überhaupt nicht für das Alter ihrer Tänzer. Und das war immer überhaupt gar keine Frage. Und das war bei Forsythe und Pina Bausch und bei vielen anderen auch so, bei vielen anderen wiederum ja auch nicht. Aber wo liegt jetzt der Knackpunkt? Und der ist da, wenn der Tänzer oder die Tänzerin über 40 sagen, ich würde gerne die Kompanie, in der ich seit 20 Jahren tanze, verlassen. Ich möchte wechseln. Ich möchte irgendwo nochmal ganz neue mit anderen Künstlern zusammenarbeiten. Ich möchte irgendwo vortanzen. Und ab da wird es genau schwierig. Denn das ist die Grunderfahrung älterer Tänzer. Niemand nimmt mehr einen Tänzer über 40 in die eigene Company als festes Mitglied, egal wie gut doch die Leistung erbracht werden kann. Und das war dann auch der Ausgangspunkt und meiner Meinung nach auch der berechtigte Ausgangspunkt, das Dance-On-Ensemble zu gründen und jetzt eben auch weiter fortzuführen.
Noch ein Satz, Frau Nehring, zur Entstehung dieser Produktion, das Dance-On-Ensemble. Ich hatte es gesagt, in Berlin gegründet, aber international unterwegs. Die Premiere jetzt hätte in Löwen stattfinden sollen. Wie konnte die Company überhaupt proben?
Ja, diese Proben sind sehr gut normal eigentlich fast abgelaufen. Das ist damit begründet, dass diese Works in Silence im Grunde ganz ideal sind für eine Zeit der Abstandsregeln, weil sie kaum mit der Nähe oder dem, was wir so Partnering nennen, im Tanz arbeiten. Also die Tänzer bleiben in der Choreografie distanziert zueinander auf der Bühne. Es gibt kaum Berührungen, die kommen sich auch ganz wenig nahe. Und auffällig war, fand ich jetzt schon im Video, das sind Arbeiten, die in ihrem ja, sehr komplexen Minimalismus, in ihrer Mischung aus Formalismus, aber auch Lebendigkeit, fast Beschwingtheit, bei dem gleichzeitigen Beibehalten einer starken Struktur unglaublich gut zu dieser Company passen. Also die haben ja jetzt auch ein paar neue Tänzer und Tänzerinnen, die haben sich erweitert und die tanzen das ganz großartig und man sieht, dass die Proben wirklich ganz erfolgreich verlaufen sind, jetzt auch in dieser schwierigen Zeit. Und dass das in ihrer Zeitlosigkeit, in der Zeitlosigkeit des Tanzes sehr gut zu Dance On passt.
Also dringend zu empfehlen. Bis Sonntagabend 19 Uhr kann man diese Produktion online sehen. Works in Silence von Lucinda Childs, getanzt vom Dance On Ensemble. Elisabeth Nehring, Dankeschön.
Gerne.
Was mir heilig ist.
Was mir heilig ist, das haben wir auch dieses Jahr Kulturschaffende aus den verschiedensten Bereichen gefragt. Doris Dörrie gehört zu den ganz Großen des deutschen Films seit vielen Jahren schon und sie schreibt auch. In diesem Jahr hat sie ein Buch über das Essen veröffentlicht: Die Welt auf dem Teller, Inspiration aus der Küche. Doch heilig ist ihr weder Kino noch Essen, sagt Doris Dörrie.
Was mir heilig ist. Das Wort heilig ist ein schwieriges Wort, finde ich. Und ich sehe es doch sehr skeptisch. Denn je mehr wir etwas für heilig erklären, umso mehr grenzen wir uns natürlich auch voneinander ab, weil jedem etwas anderes heilig ist. Und das führt dann vielleicht doch auch sehr schnell zu Dogmatismus. Es gibt so einen Satz im Zen, der heißt: Wenn du den Buddha triffst, töte den Buddha. Und das bedeutet, dass man nicht zu sehr an Konzepten festhalten sollte, also dass man nichts für heilig erklären sollte, um damit eben nicht andere auszugrenzen und dogmatisch zu werden. Also dieses Aufgeben von Konzepten, das ist mir sehr viel heiliger, als das Heilige zu verteidigen. Wenn ich das umdrehe, dann kann ich sagen, na gut, für mich ist Meinungsfreiheit heilig. Also tatsächlich das zu verteidigen, dass jeder auch etwas anderes heilig finden kann und jeder seine Meinung sagen kann, das ist mir tatsächlich heilig. Also wirklich nach diesem alten Satz, ich stimme mit Ihnen überhaupt nicht überein, aber ich werde bis zu meinem Tod verteidigen, dass Sie es sagen dürfen. Bis zu meinem Tod, so weit würde ich dann vielleicht doch nicht gehen. Ihr Recht aber zu sagen, was Sie meinen, das zu verteidigen, ist mir wirklich wichtig. Damit hängt natürlich auch sehr schnell zusammen, dass mir Demokratie heilig ist. Denn die beiden Dinge sind unauflöslich miteinander verbunden, Demokratie und Meinungsfreiheit. Inwieweit es dann mich verletzt, wenn jemand anderes etwas ganz anderes heilig findet oder auch das, was ich heilig finde, angreift, auch darüber sagt unser Grundgesetz sehr klar, dass man doch sehr, sehr viel sagen darf, außer ich werde in meiner persönlichen Ehre beleidigt oder verleumdet. Oder es geht gegen die Grenzen der Sittlichkeit, Jugendschutz, Volksverhetzung. Da gibt es schon Einschränkungen. Aber was die Heiligkeit angeht, gibt es keine. Also jeder darf etwas anderes heilig finden. Und das finde ich wichtig und das ist mir eben heilig, die Meinungsfreiheit. In diesem Zusammenhang ist es für mich auch besonders absurd, dass sich bei uns in Deutschland im Moment einige darüber beschweren, sie könnten ihre Meinung nicht äußern, während sie aber gleichzeitig ihre Meinung äußern. Also das ist so plemplem und so doof und so dumm, weil wir wirklich noch in einem Land leben, wo wir wirklich die Meinung äußern dürfen, die wir haben. Und zwar jeder darf das.
Was mir heilig ist, heute hat die Regisseurin Doris Dörrie diese Frage beantwortet. Morgen hören wir, was die Sängerin Ute Lemper dazu sagt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Nora Hoffbauer.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat an Kultureinrichtungen appelliert, Künstler und Künstlerinnen über Ausfallhonorare an den staatlichen Corona-Hilfen teilhaben zu lassen. Bereits im Frühjahr sei vereinbart worden, dass Kultureinrichtungen und Projekte, die vom Bund gefördert werden, Ausfallhonorare zahlen können. Bei öffentlich finanzierten Einrichtungen sei es nicht akzeptabel, wenn einzelne Theater und Veranstalter nun sogenannte Corona-Klauseln aufnehmen, die Ausfallhonorare ausschlössen. Ex-Beatle Paul McCartney warnt vor Falschinformationen von Impfgegnern im Internet. Der 78-Jährige sagte der BBC, er wolle sich gegen das Coronavirus impfen lassen und andere dazu ermutigen.
Ja, ich werde das machen und ich will die Leute ermutigen, mitzumachen. Das ist alles sehr ernst. Wenn ich zugelassen werde, bin ich dabei.
Großbritannien hatte Anfang Dezember als erstes Land der Welt dem Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech und seinem US-Partner Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt und mit dem Impfen begonnen. Die Bestände des Reclam-Verlages kommen ins Deutsche Literaturarchiv Marbach. Der Ankauf umfasst Korrespondenzen, Manuskripte, Widmungsexemplare und Originalzeichnungen von den 1820er Jahren bis in die 2000er Jahre. Außerdem 55.000 Bände der Reclam-Universalbibliothek, teilte die Kulturstiftung der Länder mit. Sie fördert den Ankauf mit 30.000 Euro. Der Kirchenmusiker Andreas Reitze wurde heute einstimmig vom Leipziger Stadtrat als neuer Leiter des Thomaner Chores gewählt. Der 45-jährige gebürtige Schweizer soll im September 2021 auf Thomaskantor Gotthold Schwarz folgen, der Ende Juni 2021 aus dem Amt scheidet. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung erklärte, die Stadt erwarte von Reitze neue musikalische Impulse. Der 1212 gegründete Thomaner Chor ist einer der berühmtesten Knabenchöre der Welt.
Der türkische Kunstmäzen Osman Kavala müsse sofort aus dem Gefängnis entlassen werden. So hat der Europäische Menschengerichtshof in Straßburg im vergangenen Dezember geurteilt und in der Begründung festgestellt, die damals schon mehr als zweijährige Untersuchungshaft aufgrund von fadenscheinigen Vorwürfen stelle einen Verstoß gegen die Menschenrechtskonvention dar. Doch die Türkei hat sich im Frühjahr geweigert, Kavala freizulassen und Beschwerde gegen das Urteil eingelegt. Im Mai hat Straßburg die Beschwerde zurückgewiesen. Das Urteil war damit rechtskräftig. Doch noch immer sitzt Kavala in U-Haft und mehr noch. Heute begann ein zweiter Prozess gegen ihn. Susanne Güsten in Istanbul, Sie haben den Prozesstag heute, den ersten Prozesstag verfolgt. Was genau wird ihm denn vorgeworfen?
Ja, nachdem er im Februar ja freigesprochen war von dem Vorwurf, er habe die Gezi-Proteste im Jahr 2013 gegen die Regierung Erdogan organisiert. Das waren ja damals bunte, vielfältige Massenproteste gegen die Regierung. Ihm wurde vorgeworfen, er habe die organisiert und damit den Umsturz von Erdogans Regierung organisiert. Davon hatte ihn ein Gericht im Februar freigesprochen, weil es nun wirklich überhaupt keine Beweise für so einen Vorwurf gab. Und daraufhin wurde, bevor er überhaupt freigelassen werden konnte, hat die Staatsanwaltschaft damals Beschwerde eingelegt, beziehungsweise eine neue Anklageschrift vorgelegt, über die heute verhandelt wurde. In der neuen Anklageschrift steht quasi, ja gut, wenn er nicht für die Gezi-Proteste verantwortlich war, dann war er halt für den Putschversuch, den islamistischen Putschversuch vom Jahr 2016 zuständig, dann wäre er dafür verantwortlich und dann wird er halt davor vor Gericht gestellt und seither sitzt er weiterhin in Untersuchungshaft wegen dieses Vorwurfes.
Und das war ja heute, glaube ich, zum Prozessauftakt eine Frage, bleibt er in Untersuchungshaft? Und Sie haben schon gesagt, ja, er muss weiter sitzen. Gibt es da eine Begründung dafür?
Ja, man hatte sich eigentlich mehr erhofft von heute. Es war ein richtiges diplomatisches Stelldichein heute im Gericht bei dem ersten Prozesstag in diesem neuen Prozess. Da waren die Konsuln, die diplomatischen Vertreter von Deutschland, von Dänemark, von Schweden, von einem halben Dutzend europäischen Ländern, von Amerika, weil man dachte so, also jetzt wird es aber langsam Zeit nach diesem Urteil des Europäischen Menschengerichtshofes. Und es gab Anlass zur Hoffnung, nachdem der türkische Präsident Erdogan in den letzten Wochen mehrfach angedeutet hatte, man wolle jetzt doch wieder etwas mehr Demokratie und etwas Rechtsstaat und etwas mehr Verständigung und Ausgleich mit dem Westen und Europa erreichen, vor dem Hintergrund, dass sowohl Europa als auch die USA im Moment wegen der aggressiven Außenpolitik der Türkei deutlich mit Sanktionen drohen, beziehungsweise sie bereits schon verhängt haben. Deswegen sagte Erdogan, in letzter Zeit machte er so versöhnliche Töne und sagte, man macht jetzt wieder Reformen und Rechtsstaat. Und man dachte, okay, also wenn die Türkei jetzt sich mal am Rechtsstaat versuchen will, dann wäre ja Nummer eins, diesen Mann freizulassen, Osman Kavala, der seit 3 Jahren und zwei Monaten in Untersuchungshaft sitzt, nur einmal freigesprochen worden ist, gegen den es überhaupt keine Beweise gibt und der Europa sehr am Herzen liegt. Aber nein, das Gericht sagte nach einer äußerst merkwürdigen Verhandlung am Ende wieder ab in die Zelle und weitere 2 Monate bis zur nächsten Verhandlung. Also bis zum nächsten Mal überhaupt wieder darüber gesprochen wird, werden 3 Jahre und 4 Monate vergangen sein, in denen er hinter Gittern sitzt, ohne dass er für irgendwas verurteilt worden wäre.
Sie haben es geschildert, Frau Güsten, die große internationale Aufmerksamkeit, die dieser Prozess erregt. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, diese Aufmerksamkeit, die hinterlässt keine Spuren in der türkischen Justiz oder auch nicht in der türkischen Politik. Sehe ich das richtig so?
Ja, nee, kann sie auch nicht, weil die türkische Justiz, also da macht man sich inzwischen überhaupt keine Illusionen mehr. Die türkische Justiz ist keine unabhängige Justiz. Das ist eine ganz klar politische Entscheidung von Erdogan. Seit die Türkei umgestellt hat auf das Präsidialsystem von Erdogan, werden alle Richter und Staatsanwälte ernannt, abberufen und so weiter durch einen Richterrat, der mehr oder weniger direkt Erdogan untersteht. Also direkt oder indirekt benennt Erdogan alle Mitglieder dieses Richterrates, die wiederum die Richter ernennen. Also da gibt es überhaupt keine richterliche Unabhängigkeit mehr. Das ist eine ganz klare politische Entscheidung.
Sie hatten das Urteil des Europäischen Menschengerichtshofs erwähnt. Wie geht das eigentlich, dass die Türkei sich über dieses Urteil hinwegsetzt?
Ja, weil das nicht groß mit Sanktionen bewährt ist. Sie sagt einfach, machen wir nicht. Also inhaltlich argumentiert die Türkei, ja, das Urteil bezog sich auf den letzten Prozess und wir haben ja jetzt einen neuen Prozess am Laufen und deswegen ist das nicht dasselbe. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof lässt das nicht gelten, aber die Türkei macht, was sie will. Also die Richter, die Kavala im Februar freigesprochen hatten, die stehen inzwischen selber in einem Ermittlungsverfahren. Gegen die hat das Justizministerium damals sofort ein Disziplinarverfahren eingeleitet, das immer noch nicht abgeschlossen ist.
3 Jahre und 2 Monate sitzt der Mäzen Osman Kavala jetzt schon in Untersuchungshaft. Frau Güsten, wie geht es ihm eigentlich gesundheitlich? Was wissen Sie darüber?
Ja, also er hat immerhin noch kein Covid, er hat noch kein Coronavirus bekommen. Da geht es ihm besser als vielen anderen Häftlingen in den türkischen Haftanstalten. Die Türkei hatte ja im Frühjahr wegen Covid eine Amnestie erlassen für Kriminelle, aber ausdrücklich alle politisch Verurteilten, alle politischen Gefangenen davon ausgenommen. Und davon sind inzwischen etliche auch erkrankt und manche sogar schon gestorben. Kavala ist noch nicht an Covid erkrankt, aber der Mann ist ja nun auch, geht auf Mitte 60 zu. Seine Frau ist noch ein paar Jahre älter als er. Sie ist in Freiheit, aber sie leidet sehr stark darunter. Er leidet psychisch vor allem. Heute wurde er zugeschaltet. Er wurde nicht mal ins Gericht gebracht. Er wurde per Videoschalte aus dem Hochsicherheitsgefängnis Silivri zugeschaltet und durfte was sagen. Und er sagte, für ihn ist das schon längst noch mehr als Unrecht. Für ihn ist das Folter, was ihm angetan wird. Psychische Folter.
Jenseits dieses Prozesses gibt es da ein Signal, was ausstrahlt in die Türkei hinein?
Ja, das ist Gnadenlosigkeit. Also wer gegen den Staat aufmuckt, wer gegen beziehungsweise Erdogan und seine Clique aufmuckt, der hat keine Hoffnung. Das ist das Signal, das davon ausgeht. Weil das ist alles, was Kavala quasi sich hat zu Schulden kommen lassen. Er hat anders gedacht als Erdogan. Er war für den Ausgleich, für eine Verständigung mit Europa, für mehr Austausch mit Europa, für eine Förderung der Kultur der Minderheiten, der nicht-muslimischen Minderheiten in der Türkei. Er hat sich eingesetzt für die armenische, griechische, jüdische Kultur. Und das wird sofort ins Gegenteil verkehrt. Heute vor Gericht ging es darum, in der Verhandlung wurden antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet, Zeugen angehört, die aus dritter Hand wussten, dass sich irgendein jüdischer Geschäftsmann soll mit einem jüdischen Amerikaner über diesen Putsch gesprochen haben. Und das wird dann alles Kavala in die Schuhe geschoben. Also wer anders denkt als Erdogan, das ist das Signal, der hat keine Gnade zu erwarten.
Der zweite Prozess gegen den türkischen Kunstmäzen Osman Kavala. Heute der erste Prozesstag aus Istanbul war das, Susanne Güsten. Frau Güsten, Dankeschön.
Guten Abend.
Ich gebe es zu, ich mag überhaupt keine Hitze und deshalb mache ich einen großen Bogen um alles, was nach Dampfbad oder gar Sauna aussieht. Deshalb weiß ich auch, dass ich nie in einer finnischen Sauna schwitzen werde, dass ich also nie dieses uralte, gerade zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärte Heißsitzen auszuhalten habe. Ganz anders, und deshalb spreche ich davon, ganz anders ergeht es unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Seit Kinderzeiten geht er in die Sauna und ist begeistert.
Meine Kindheits- und Idealsauna steht an einem finnischen See in der Landschaft Savo. Ein Freund der Eltern hat sie vor vielen Jahren gebaut, ein Blockhaus mitten im Wald. Es ist eine Savo-Sauna, eine Rauchsauna, also ein viereckiger Raum, dessen eines Achtel mit einem hohen Steinhaufen aufgefüllt wurde, daneben 2 Bänke, ein Melkschemel, einige Schüsseln und Kellen. Wenn Seppo das Feuer unter dem Steinhaufen anmacht, verdichten sich Hitze und Qualm nach und nach, bis er nur noch auf dem Bauch liegend Birkenstämme nachlegen kann. Einen richtigen Schornstein gibt es nämlich nicht. Nur eine kleine Röhre, die durch das dicke, mit Gras bewachsene Dach reicht. Wenn es warm genug geworden ist, macht Seppo eine kleine Klappe auf. Der ganze Qualm jagt dann durch das Röhrchen und ein irrwitzig lauter Pfeifton schallt über den gesamten See. Das ist das Signal. Ich war vielleicht 12 oder 13, als wir das erste Mal über den See zur Savo-Sauna ruderten. 3, 4, 5, vielleicht 6 Gänge dauert so eine Sauna mit Seifenorgien, Geplansch, Gekreisch und Geschwatz. Im Sommer rannten wir über den Steg in den schwarz schimmernden See. Im Winter wälzten wir uns im Schnee oder rasten zum dunklen, unheimlichen Eisloch, um zu tauchen. Dazwischen gab es Blaubeersaft, Milch und wenigstens in meiner Kindheitserinnerung unermesslich große Blaubeerkuchen. Die Erwachsenen gaben sich dem Bier und schwarzgebranntem Schnaps, Kartoffelsalat und Buletten hin. Am Ende des Tags rochen wir alle wie Rauchwürste, hatten glatte Haut und rosige Wangen. Die finnische Sauna als Welterbe, das ist für mich lange überfällig gewesen. In den westlichen Kulturen gibt es seit dem Untergang der antiken römischen Thermen und der mittelalterlichen Badehauskultur keinen anderen Raum, der so perfekt das gemeinsame Vergnügen, die einsame Meditation mit bester Hygiene zusammen möglich macht. Sie wollen Zeitung in einer Sauna lesen? Eine politische Debatte führen? Ein Kind kriegen? Konkurrenten weichkochen? Den neuesten Klatsch austauschen? Einfach nur so vor sich hinsinnen? Alles möglich. In der Sauna. In ihr wird man nicht nur duschsauber, sondern porentief rein und vergisst, was draußen vor den Türen los ist. Wenn der Aufguss über den Steinen zischt, ist die Welt sehr weit weg.
Nikolaus Berner und seine Eindrücke vom Schwitzen in einer finnischen Sauna nebst anderen vergnüglichen Tätigkeiten. Die UNESCO hat Sauna und die Saunagebräuche in Finnland als Teil des immateriellen Kulturerbes der Menschheit anerkannt. Lieferservice, das ist die Dienstleistung der Stunde. Man kann nicht ansatzweise aufzählen, was die unzähligen Kuriere in ihren unzähligen Lieferwagen täglich so alles ausliefern. Jetzt gibt's ein neues Produkt. Die Berliner Theatermacher Jan Brockhoff und Hannes Bröker versuchen mit ihrem Delivery-Theater den Brückenschlag zwischen Pizzabote und geistiger Nahrung. Cannibal for Life nennen sie ihre Performance, die man sich als Paket liefern lassen kann. Gerd Brendel hat zum Telefon gegriffen und eine Portion Theater bestellt.
Die Ihr Paket ist unterwegs, Mail kommt heute Nachmittag. Aber weil es um Theater geht, haben die Regisseure Jan Brockhoff und Hannes Brücker ein bisschen blumiger formuliert als die Deutsche Post.
Liebe Menschen, in wenigen Stunden wird Ihnen die vegane Kannibalenbox geliefert. Ziehen Sie sich etwas Bequemes an oder etwas Besonderes. Machen Sie es sich in Ihrer Küche gemütlich oder decken Sie Ihren Esstisch, als wenn Sie Gäste bekommen würden.
Ich entscheide mich für Pyjamas und Tafelsilber und warte. Die Performance im Paket, zum Preis von 28 Euro, enthält auch eine Menge Text. Aber erstmal folge ich den Anweisungen auf dem Pappdeckel und öffne auf meinem Rechner den Link zum Begleitvideo. In dem springen Gestalten in beigefarbenen Ganzkörper-Overalls über einen Strand, während eine einlullende Stimme eine Art spirituelle Schiffsreise beschreibt.
Und hörst die Seevögel oben und die Schiffsjungs unten. Und die blinden Passagiere noch weiter unten, in all ihren Muttersprachen, im unendlichen Gespräch verstrickt, das sich nur um die eine Frage dreht.
Was ist jetzt im Paket drin? Was zu essen? Menschenfleisch oder Tofu? Nein, nein, nein. Hier wird geistige Nahrung gereicht.
Wo ist die Identität?
Wie sollen wir sie wiederfinden in einer wandelbaren Wellenwelt?
Wie wieder Sinn erzeugen?
Das geht noch eine Weile so weiter, bis der halbnackte Jan Brockhoff ins Bild springt und von einem Landsknecht namens Hans Staden erzählt, der im 16. Jahrhundert als Söldner von einem indigenen Kannibalenstamm im heutigen Brasilien gefangen wurde und später über seine Erlebnisse einen Bestseller schrieb. Im Paket liegt ein Nachdruck von Stadens anschaulichen Illustrationen. Bärtige Männer auf dem Bratrost, ein Holzschnitt-Horrorcomic. Dann gibt es noch diverse Gläser mit Schraubverschluss, mit mehr oder weniger essbarem Inhalt. Sauerteig, Popcorn, Pilze. In einer Tüte steckt ein Spieß mit Marshmallows. Willing Whiteness steht auf dem Beipackzettel. Die Kultur des weißen Mannes rösten, übersetze ich. Im Video erzählen jetzt bunt angezogene Menschen vor Strandfototapete über die Vorzüge des Kannibalismus.
Anthropophagie,
verbessert mich Jan Brockhoff später im Interview. Anthropophagie sei der wissenschaftliche Begriff für Kannibalismus. Auf die Idee mit der Performance kam Brockhoff nach der Lektüre des anthropophagischen Manifests des brasilianischen Schriftstellers Oswaldo Andrade.
Ganz runtergebrochen beinhaltet das, okay, die Kolonialisten kommen, beschreiben uns, also fressen wir sie auf und das, was dann rauskommt, ist unsere Kultur. Also Selbstwahrnehmung plus Fremdbeschreibung ist erst die Identität.
Im Video wird jetzt erzählt, wie fürsorglich die indigenen Stämme ihre Gefangenen aufnahmen, bevor sie 7 Monate später rituell erschlugen und dann verspeisten. Der Feind wird zum eigenen Fleisch und Blut. Die Einverleibung des anderen, diesen Gedanken, kenne viele Kulturen. Die Antike zum Beispiel, mit dem Christentum, sehr überspitzt formuliert und symbolisch, findet an jedem Sonntag in unzähligen Kirchen ein anthropophagisches Ritual statt. Dies ist mein Leib für euch gegeben, nehmt hin und esset alle davon, sagt der Pfarrer, die Pfarrerin beim Abendmahl. Davon allerdings erzählt die Performance Cannibal for You mit keiner Silbe. Stattdessen gibt's am Ende eine Art Kochanleitung mit Sauerteig und einen beleibten Darsteller in der Badewanne.
Das Bein, das finde ich natürlich auch lecker. Und du hast auch schöne Waden, wie ich sehe.
Ein bisschen etwas Speckiges.
Ah, ja. Wir haben letzte Woche so viel über Pilze auch gesprochen. Und über Pilz, wie ein Pilz duftet. Gäbe es irgendeine Zone bei dir, die vielleicht einen Pilzduft hat? Das könnte ich mir jetzt vorstellen.
Aha, denke ich. Und drehe das Glas mit den laut Aufschrift fermentierten Pilzen. Dann räume ich alles ganz schnell in den Kühlschrank. Der Appetit auf dieses Theater ist mir vergangen. Hunger habe ich immer noch. Zum Glück habe ich die Nummer vom Pizzaservice gespeichert.
Theater nach Hause gebracht. Gerd Brendel über das Performance-Projekt Cannibal for Life. Der Berliner Theatermacher Jan Brockhoff und Hannes Bröker. Ein Projekt des Berliner Off-Theaters Ballhaus Ost. Jetzt hören wir hier ein Fazit Ulrike Timm. Sie hat die Feuilletons gelesen, sie hat Artikel sortiert, manche aussortiert und das ist ihre Essenz.
Es klirren die Äxte und es krähen die Raben. Und sollte Ihnen das bislang entgangen sein, dann haben Sie wahrscheinlich noch nicht Assassin's Creed Valhalla geguckt. Der Wikinger-Mythos wird in der Popkultur durch Serien und Videospiele lebendig, bemerkt die Frankfurter Allgemeine und klärt in einem so aufschlussreichen wie gewitzten Interview mit dem Wikinger-Experten und Uniprofessor für ältere Germanistik und Nordistik Rudolf Simek, warum Nordmänner mehr sind als trunkene Hornhelmträger mit Axt. Die Hörner, die gab es ebenso wenig wie die permanente Trunkenheit. Die Hörnerhelme etwa wurden für die Richard-Wagner-Aufführung erfunden, klärt Simek auf. Wussten wir doch, dass bei Wagner was faul ist. Der Professor hat von der neuen Serie nur 2 Folgen geschafft. Der Wikinger-Mythos in Serien kommt mit der Geschichte nämlich nicht mit. Zum Beispiel gab es überraschend emanzipierte Wikinger-Frauen. Die Welt war zwar unbestritten männerdominiert, aber wenn die Männer monatelang auf Plünderfahrt waren, musste jemand den Hof regieren. Die Frauen in den hochmittelalterlichen Sagas hatten zudem zahlreiche Scheidungsverfahren am Laufen. Sie ließen sich also nicht alles gefallen, hatten ein starkes Selbstbewusstsein. Der Experte versteht den grassierenden Wikinger-Mythos als Sehnsucht nach einer weniger komplexen Welt, teilt sie aber nur bedingt. Simek zur FAZ: Also ich möchte mich nicht dauernd in Schlachten bewegen und im skandinavischen Winter in unbeheizten Zelten wohnen. Eine unserer schönsten Errungenschaften ist doch der Geschirrspüler. Es klingelt, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung und weiter. So viele Boten waren noch nie unterwegs. Paketboten. Fortschritt, wohin man schaut, nur Gott ist ferner denn je. Gut, den hätten wir beim Klopfen des Paketboten auch nicht unbedingt vermutet, aber da natürlich in den kommenden Tagen viel von göttlichen Boten und Botschaften die Rede sein wird, verzwirbelt der Wiener Schauspieler und Kabarettist Josef Hader die beiden Ebenen zu einer Kolumne für die Süddeutsche Zeitung und ihre Rubrik Licht an. Und auf der gleichen Seite wird noch ein weiterer Lichtblick vermeldet, denn nicht alles war schlecht in 2020. Sampé hat einen neuen Bildband herausgebracht. Sampé ist der wunderbare Zeichner unter anderem des kleinen Nick. Es war nach schwerer Krankheit still um ihn geworden. Doch nun versammelt ein neu erschienener Band Zeichnungen aus allen Schaffensperioden. Und die Franzosen zumindest haben ihr kollektives Weihnachtsgeschenk gefunden. Der Pizzabote ist zum Glück nicht der einzige Profiteur der Pandemie. Frohlockt die FAZ und der sonst immer so gestrenge und mitunter auch edel verschwurbelte Restaurantkritiker Jakob Strobel-Isserra vermerkt mit Wohlbehagen, dass die Kochkunst, das gemeinsame Essen und Zubereiten in der Pandemie einen gewissen Aufschwung nimmt. Und sei es nur, dass man das Gänsebratenmenü zum Mitnehmen selbst in der Pfanne erwärmt, statt sich nur die Pizza vorbeibringen zu lassen. Welch eine Ironie dieser irrwitzigen Zeit wäre das. Ausgerechnet ein Virus, das uns den Spaß am Leben so gründlich verdirbt, könnte uns in eine Nation verwandeln, die endlich Spaß am Genuss und am Geschmack findet, meint die FAZ. Jan Hofer, hyperseriöser Tagesschausprecher bis vor wenigen Tagen, findet Geschmack am leichteren Leben und entledigte sich öffentlich seines Schlipses. Auch so kann ein Neubeginn aussehen, und die Taz hat diesen Akt des Losbindens in allen Phasen akribisch festgehalten und mit den Fotos eine komplette Seite gefüllt. Endlich ohne Schlips. Allerdings kann sich Felix Zimmermann-Hofer derart gelockert nicht recht vorstellen, sich nur schwer ausmalen, dass er sich ohne Krawatte auch nur ansatzweise einem Rausch hingibt. Wir raten, einfach üben. Entbinden ist schlicht ebenso schwer wie binden.
Der Blick in die Feuilletons war das von Ulrike Timm. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.